Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Man kennt es von den Masern. Wer die Krankheit einmal überstanden hat, ist dauerhaft geschützt. Dafür sorgt unser Immunsystem. Und das ist auch der Grund, warum Schutzimpfungen funktionieren, denn sie gaukeln der körpereigenen Abwehr eine Infektion vor. Wie sieht es jedoch aus mit der Immunreaktion gegen das neuartige Coronavirus? Darüber unterhalten wir uns gleich. Außerdem geht es bei uns heute um brennende Elektrofahrzeuge und um Datenschutzmängel bei der elektronischen Patientenakte. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Gibt es so etwas wie eine Langzeitimmunität gegen SARS-CoV-2? Und wenn ja, besteht sie auch dann, wenn ein Mensch zwar infiziert war, aber keine oder nur milde Symptome entwickelt hat? Zunächst schaut man sich da die Zahl der Antikörper im Blut an, aber das ergibt nur das halbe Bild. Immer mehr Wissenschaftler widmen sich daher einer bestimmten Gruppe von Immunzellen, den T-Zellen. Mein Kollege Michael Lange hat sich durch die neuesten Fachpublikationen zum Thema hindurchgewühlt. Michael, wo liegt denn da genau der Unterschied bei der Immunreaktion durch T-Zellen und durch Antikörper?
Ja, die arbeiten durchaus zusammen. Das sind aber zwei sehr unterschiedliche Teile des Immunsystems. Zunächst mal die Antikörper. Das sind Proteine, im Grunde einfache Werkzeuge des Immunsystems. Die richten sich gegen einen bestimmten Erreger, in diesem Fall gegen SARS-CoV-2. Und nach der Infektion steigt die Menge zunächst immer weiter an, aber bei SARS-CoV-2 hat man festgestellt, nach 2 bis 3 Monaten sinkt die Menge dieser Antikörper im Blut wieder. Das heißt aber nicht, dass jetzt keine Immunität mehr besteht, denn da gibt es eben noch die T-Zellen, das sind weiße Blutzellen und die organisieren das Immunsystem. Ganz wichtig ist dabei eine Gruppe, das sind die Gedächtniszellen, T-Gedächtniszellen. Die erinnern sich noch Jahre später an eine solche Infektion, zumindest bei anderen Viren konnte man das nachweisen. Und die können eine Immunreaktion, die eigentlich schon wieder ruht, richtig wieder ankurbeln und wieder richtig in Gang bringen.
Und besitzen nun alle Menschen nach einer SARS-CoV-2-Infektion solch ein Immungedächtnis gegen den Erreger?
Da haben sich inzwischen mehrere Arbeitsgruppen mit beschäftigt. Zuletzt eine Arbeitsgruppe aus den USA und auch eine vom Karolinska-Institut in Schweden. Und die haben herausgefunden, dass die T-Zellen in den Blutproben durchaus auch noch Monate nach der Infektion funktionieren. Das heißt, die sind noch da, die erinnern sich noch an die Infektion und die können die Antikörperproduktion wieder ankurbeln. Das wurde an den Blutproben untersucht. Im Gegensatz zu den Antikörpern nimmt die Menge dieser Gedächtniszellen kaum ab. Das heißt, die bleiben da, das Gedächtnis bleibt erhalten. Das konnte zumindest durch die Blutuntersuchungen jetzt gezeigt werden. Und wenn man dann den Vergleich nimmt, dass SARS-CoV-1, der Vorgängervirus, das ist ja schon fast 20 Jahre her, dass dieses Virus für Epidemien sorgte, das hat immer noch Gedächtnis in den Menschen, die damals infiziert wurden.
Die meisten Menschen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infizieren, die entwickeln ja nur milde Symptome oder sogar gar keine. Was geschieht denn in deren Körper hinsichtlich des Immunsystems?
Ja, das war zunächst fast schon schockierend, als man sich angeschaut hat, ob noch Antikörper in deren Blut sind, wenn die nur leichte Symptome hatten oder auch gar keine. Und bei immerhin knapp einem Drittel fand man keine Antikörper. Das hat jetzt auch die Kupferzellstudie des Robert-Koch-Instituts bezeichnet. Da war knapp ein Drittel der Infizierten ohne nachweisbare Antikörper. Und das ist eben bei den T-Zellen völlig anders, wie die neuen Studien zeigen. Also die spezifischen T-Zellen, die sich immer noch erinnern, die sind nachweisbar und die Menge sinkt auch nicht und deren Aktivität bleibt auch erhalten. Und das ist unabhängig von der Stärke des Krankheitsverlaufes. Das ist also sehr wichtig. Da ist also auch ein Immunschutz vorhanden. Zumindest geht man davon aus. Bewiesen ist es erst, wenn man wirklich nach Monaten und Jahren festgestellt hat, dass die wirklich schützen. Aber von den Daten, die da aus den Blutuntersuchungen stammen, kann man davon ausgehen, die T-Zellen schützen auch dauerhaft und verleihen eine dauerhafte Immunität.
Unsere Hoffnung, die ruht im Moment ja auf Impfungen. Weiß man denn schon, ob auch solche Impfungen eine langfristige Form der T-Zell-Immunität hervorrufen?
Das weiß man natürlich auch erst endgültig, wenn man Langzeitstudien hat, aber so lange will man natürlich nicht warten. Die Daten, die Impfstoffhersteller bisher präsentieren, die beschränken sich allerdings fast alle auf Antikörper. Man sagt immer, man hat eine Antikörper oder man hat eine Immunreaktion festgestellt. Und dann habe ich nachgeschaut, es waren fast immer die Antikörper. Und nur bei einer Forschungsgruppe habe ich festgestellt, da standen auch Informationen zu den T-Zellen. Da hat man 14 Tage nach der Impfung nachgeschaut und die passenden T-Zellen gefunden, die also dann auch aktiv waren und das Immunsystem aktivieren können. Das war ein Impfstoff, der von der Universität Oxford entwickelt wurde und der jetzt auch schon weit fortgeschritten ist. Aber bei den anderen habe ich nichts gefunden, keine Informationen zu den T-Zellen.
Das heißt, was heißt das für die Wirksamkeit dieser Kandidaten?
Das weiß man nicht genau. Es könnte natürlich sein, dass die genauso das Immungedächtnis anregen. Sollte zumindest so sein, aber es wurde nicht untersucht oder die Daten wurden nicht veröffentlicht. Also man kann hoffen, dass die einen dauerhaften Schutz bieten. Man braucht auf jeden Fall bessere Tests und die werden zurzeit von Biotechnologiefirmen entwickelt.
Vielen Dank, Michael Lange, über die Rolle der T-Zellen in der Immunabwehr von SARS-CoV-2. Immer mehr Elektroautos rollen über unsere Straßen. Was geschieht aber, wenn solch ein Fahrzeug in Brand gerät? An einem schlecht belüfteten Ort, wie etwa in einem Tunnel oder in einer Tiefgarage? Forscher aus der Schweiz wollten das herausfinden und haben dafür in einem Versuchsstollen Batteriemodule in Brand gesetzt, durch einen gezielt herbeigeführten Kurzschluss im Inneren der Zelle. Zu dem Team gehört auch Marcel Held von der EMPA, also der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Von ihm habe ich mir vor der Sendung schildern lassen, wie solch ein Batteriebrand aussieht.
Was man sieht, wenn man diesen Kurzschluss in diesem Batteriepaket provoziert, ist zunächst eine sehr starke Rauchentwicklung. Also ein starker, schwarzer, dicker Rauch schießt aus der Batterie raus und dann fängt der Block auch an zu brennen.
Und was bedeutet solch ein Szenario für die Feuerwehrleute, die ein brennendes Elektroauto in einer Tiefgarage zum Beispiel löschen müssen?
Ich denke, für die Feuerwehrleute ist das kein großer Unterschied, ob das ein herkömmliches Auto oder ein Elektroauto ist, weil die Brandlast, also die Hitzeentwicklung, vergleichbar ist mit konventionellen Autos.
Sie haben gesagt, man sieht einen schwarzen Rauch, der sich da entwickelt. Ich nehme an, das ist Ruß. Woher stammt der denn?
Also dieser Rauch, der austritt, der kommt aus den Zellen und das ist vor allem das Kathodenmaterial. Das sind Metalloxide. In unserem Fall war das Nickel, Mangan und Kobalt, die als Kathodenmaterial verwendet werden. Und die schlagen sich dann auch in der Umgebung entsprechend nieder.
Und stellt dieser Rauch, dieser schwarze Rauch, eine Gefahr dar, wenn man ihn einatmet?
Das ist sicherlich so. Das ist bei jedem Brand so, ob konventionelles Auto oder Elektroauto. Die Brandgase, die sind immer giftig. Also von daher ist eigentlich toxikologisch für Menschen ist das gleich gefährlich. Es ist einfach anderer Rauch, aber alle Brandgase sind für Menschen gefährlich.
Und Sie sagen, in der Zelle sind Schwermetalle, die dann durch den Rauch in die Umwelt gelangen. Was bedeutet das denn dann für das Löschteam vor Ort?
Für das Löschteam ist das kein großer Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass das Löschwasser, das vielleicht aufgefangen wird, dann sehr stark kontaminiert ist eben mit diesen Schwermetallen und entsprechend behandelt werden muss, nicht einfach in die Kanalisation geleitet werden darf.
In der Batterie, im Elektrolyten befinden sich auch Fluorverbindungen. Besteht denn die Gefahr, dass diese sich umwandeln beim Brand in die ätzende und auch toxische Flusssäure bzw. Fluorwasserstoff wäre das dann als Gas?
Diese Möglichkeit besteht, dass Fluorwasserstoff gebildet wird. Im dynamischen Prozess, im chemischen Prozess des thermischen Durchgehens und des Brandes. Wir haben allerdings nur die Niederschläge untersucht nach dem Brand, also nicht während der Brandentwicklung. Und dort haben wir keinen Fluorwasserstoff gefunden, sondern nur einige Anteile an Fluoriden, die sich gebildet hatten.
Was bedeutet es denn, wenn es nach einem Brand darum geht, zum Beispiel eben in einer Tiefgarage dieses Gebiet zu dekontaminieren?
Das ist sehr wichtig, dass die Dekontamination professionell durchgeführt wird. Also das kann man nicht einfach abwischen.
Sie haben ja auch die Brände in verschiedenen Umgebungen beobachtet und überwacht, unter anderem auch in einem Tunnel mit Belüftung. Was konnten Sie denn hier beobachten?
In Tunneln, die gut belüftet sind, ist es so, dass der Brand eines Elektroautos zu keinen anderen oder wesentlich anderen Resultaten führt als der Brand eines herkömmlichen Autos. Das heißt, alle Stoffe, die da entstehen, werden durch die Ventilation rausgeblasen. Und lediglich auf Oberflächen kann es sein, dass sich diese Schwermetalle ablagern, allerdings in sehr viel kleinerem Umfang als in einem geschlossenen Raum.
Sagt Marcel Held von der schweizerischen EMPA. Eine der großen Baustellen im deutschen Gesundheitswesen ist die Einführung der elektronischen Patientenakte. Darin können Ärztinnen und Ärzte die Befunde eines Patienten ablegen, sowie Arztberichte und Röntgenbilder speichern. Das sind natürlich sensible Daten und damit die nicht in die falschen Hände geraten, hat der Bundestag Anfang Juli das Patientendatenschutzgesetz beschlossen, das im Herbst in Kraft treten soll. Nun aber meldet sich Deutschlands oberster Datenschützer zu Wort, Ulrich Kelber. Er sagt, dieses Gesetz verstößt in manchen Teilen gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung. Frage an den IT-Journalisten Peter Welchering. Welche Bedenken hat denn der Bundesdatenschutzbeauftragte da ganz konkret?
Also ganz konkret hat er zwei Bedenken. Zum einen die unzureichende Patientenkontrolle über die Dateneinträge in der elektronischen Patientenakte, also die Krankheitsdaten bzw. die persönlichen Daten eben des Patienten. Und zum anderen hat er Bedenken, was das Authentifizierungsverfahren angeht, mit dem sich der Patient eben von seinem Smartphone oder der Versicherte von seinem Smartphone oder Tablet aus anmeldet, um dann eben in seine elektronische Patientenakte Einsicht zu nehmen. Und dieses Verfahren ist dem Datenschutzbeauftragten zu unsicher, das entspricht nicht den Standards.
Bleiben wir beim ersten Punkt. Es war ja von Anfang an die Idee, dass Patienten auf diese Akte zugreifen können und kontrollieren können, welche Daten gespeichert und eventuell wieder gelöscht werden. Wieso reicht dem Datenschutzbeauftragten denn diese Art der Kontrolle nicht?
Ja, weil im Augenblick diese Kontrolle eigentlich nach dem Prinzip alles oder nichts funktioniert. Also ursprünglich sollte der Patient ja, der Versicherte, die Möglichkeit haben, dann genau festzulegen, welche Daten dürfen denn die unterschiedlichen Fachärzte oder Allgemeinmediziner, Apotheker oder Therapeuten, auch Leistungserbringer genannt, sehen. So möchte zum Beispiel ein Patient für seinen Zahnarzt etwa die Diagnose seines Psychologen nicht unbedingt freischalten. Und die Datenschutzbeauftragten, die nennen das den feingranularen Zugriff auf die Inhalte. Und bei dem gibt es eben zwei Datenschutzprobleme. Erstens, dieser feingranulare Zugriff ist generell erst ab dem Jahr 2022 möglich. Vorher kann jeder, der für so eine elektronische Patientenakte freigeschaltet wurde, alle Inhalte sehen oder keine. Also auch der Zahnarzt, wenn er sie sehen darf, die Diagnose des Psychiaters. Das kann der Patient dann nicht verhindern. Und einige Krankenkassen wollen so einen differenzierten Zugriff auf die Daten und eine entsprechende Rechteverwaltung von vornherein anbieten. Aber die Gematik GmbH, das ist die GmbH, die für die Dateninfrastruktur zuständig ist und mittlerweile mehrheitlich dem Bund gehört, die will das erst ab 2022, weil die sagt nämlich, ihre Telekommunikationsinfrastruktur, die könne das vorher nicht. Und zweitens können die Versicherten dann eben ab 2022 dann die Zugriffsrechte für jedes einzelne Dokument in dieser Akte nur mit einem Smartphone oder Tablet festlegen. Also wer kein Smartphone oder Tablet hat, der hat Pech. Der kann seine elektronische Patientenakte nicht einsehen, kann Zugriffe eben nicht prüfen und das bemängelt der Datenschutzbeauftragte eben auch.
Von einem PC aus würde das nicht funktionieren?
Nach den technischen Unterlagen zur elektronischen Patientenakte, die ich eingesehen habe, würde das von einem PC aus mit viel technischer Bastelei schon gehen. Man müsste dann sozusagen ein Smartphone-Betriebssystem simulieren, aber als Regelangebot ist eben nur die App auf dem Smartphone oder Tablet vorgesehen. Und die kann ich mir installieren oder es lassen. Der direkte Zugriff vom PC aus, der ist so nicht vorgesehen und funktioniert dann auch wirklich nur mit erheblichem Aufwand, indem das simuliert wird. Und das erfordert auch schon umfassende technische Kenntnisse.
Und was bemängelt Ulrich Kelber hinsichtlich des Zugriffs, hinsichtlich der Authentifizierung?
Ja, da ist die Sicherheit des Verfahrens ein wesentlicher Punkt. Die genügt nämlich den europäischen Standards nicht, die auch von der Datenschutzgrundverordnung ja eigentlich mit vorgesehen wurden. Nur von einer App aus auf Patientendaten zugreifen zu können, das ist einfach riskant. In der Diskussion ist da zum Beispiel mindestens eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, also zum Beispiel Passwort und PIN oder ähnliche Faktoren zu haben, die abgefragt werden. Aber auch damit wird natürlich letztlich der hohe Unsicherheitsfaktor, den insbesondere Android-Smartphones nun mal mit sich bringen, nicht zu beseitigen sein. Es bleibt also problematisch, Patienten per Smartphone abfragen zu können und Smartphones hier wirklich sicher zu bekommen, dass die auch diesen Standards genügen, das dürfte noch eine enorme Herausforderung darstellen. Und diese Herausforderung hat auch damit zu tun, dass der Bundesbeauftragte jetzt natürlich mit den Krankenkassen nochmal in Kontakt geht und mit denen einzelne Maßnahmen besprechen will.
Vielen Dank, Peter Welchering, zu den Datenschutzlücken bei der elektronischen Patientenakte.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Mensch werden. Nur wenige Wissenschaftler sind so qualifiziert, ein Buch mit diesem anspruchsvollen Titel zu schreiben wie der US-Psychologe und Anthropologe Michael Tomasello. Denn jahrzehntelang hat er raffinierte Experimente durchgeführt, um herauszufinden, was bei der Entwicklung von Kindern anders läuft als bei jener von Menschenaffen. Was passiert, wenn Affen und Kinder ein Werkzeug benutzen müssen, um an Nahrung heranzukommen? Wie reagieren sie, wenn andere sie ignorieren oder sich nicht an Regeln halten? Das Ergebnis fasst der emeritierte langjährige Co-Direktor des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie so zusammen.
Mein Vorschlag lautet, dass die entscheidenden Neuheiten in der Evolution des Menschen alle Anpassungen an eine besonders kooperative, geradezu hyperkooperative Lebensform waren. Ich habe diese Anpassungen als Fertigkeiten und Motivationen geteilter Intentionalität charakterisiert.
Zwar kooperieren auch Menschenaffen, aber fast nur, um eigene Interessen durchzusetzen. Menschenkinder dagegen kooperieren nach Tomasello auch uneigennützig, um Wissen und Absichten zu teilen. In seinem Buch mit dem Untertitel »Eine Theorie der Ontogenese« zeichnet Tomasello systematisch nach, wie diese geteilte Intentionalität Kinder zu sozialen und moralischen Wesen macht. Es beginnt schon, wenn Babys auf etwas zeigen, ohne es haben zu wollen.
Wenn Kleinkinder beginnen, sich an kooperativer Kommunikation mit anderen zu beteiligen, und zwar hauptsächlich durch die Verwendung der Zeigegeste, erfordert eine effektive Koordination von ihnen, dass sie Perspektiven mit anderen abgleichen, indem sie ihre eigenen intentionalen Zustände und die ihrer Partner ineinander einbetten. Zum Beispiel, er beabsichtigt, dass ich X weiß.
Im Verlauf der Entwicklung lernen Kinder, die Perspektive des anderen einzunehmen oder unterschiedliche Perspektiven so aufeinander zu beziehen, dass arbeitsteilig gemeinsame Ziele erreicht werden können. Schritt für Schritt wachsen die Kinder dann in die Konventionen und moralischen Normen ihrer Gesellschaft hinein. Da diese aber teils widersprüchlich sind, werden die Kinder angetrieben, eine eigene, individuelle Identität auszubilden.
6- und 7-jährige Kinder haben begonnen zu verstehen, dass sie ihre eigenen moralischen Entscheidungen treffen müssen, wobei sie sich zwischen egoistischen Motiven, Mitgefühlsmotiven, Fairnessmotiven und der Konformität mit verschiedenen Normen entscheiden müssen.
Die Lektüre des Buches ist nicht ganz leicht. Man merkt, dass es Tomasello um eine wissenschaftlich abgesicherte Theorie der individuellen Entwicklung des Menschen geht. Das allerdings ist ihm bestens gelungen, denn sein Buch besticht durch große gedankliche Konsistenz. Wer sich auf die Lektüre einlässt, bekommt zusätzlich eine Fülle maßgeblicher psychologischer Experimente zum Thema präsentiert. Und er wird angeregt, darüber nachzudenken, was der Mensch eigentlich mit den sozialen und moralischen Anlagen macht, die Tomasello unserer Spezies zuschreibt.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die verstehen wollen, was den Mensch zum Menschen macht.
Erkenntnisgewinn.
Der Mensch bewegt sich in seiner sozialen Welt wie ein Fisch im Wasser.
Spaßfaktor.
Ein nicht einfach zu lesender Theorieentwurf, der aber viel Stoff für kritische Selbsterkenntnis liefert.
Martin Hubert besprach das Buch »Menschwerden – Eine Theorie der Ontogenese« von Michael Tomasello. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Jürgen Schröder. 542 Seiten kosten 34 Euro. Erschienen ist der Band beim Surkamp Verlag Berlin. Wir kommen jetzt zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat seine Angaben zu den Schäden in Deutschlands Wäldern nach oben korrigiert. Demnach müssen bundesweit rund 285.000 Hektar Wald infolge von Schäden durch Dürre, Stürme und Borkenkäfer wieder aufgeforstet werden. Das ist mehr als die Fläche des Saarlandes. Bisher war die Bundesregierung von 245.000 Hektar ausgegangen. Insgesamt gibt es in Deutschland 11 Millionen Hektar Wald. Im Atlantik treiben bis zu 21 Millionen Tonnen an Mikroplastik. Das ist deutlich mehr als bisher angenommen, wie eine Hochrechnung des britischen Ozeanographiezentrums zeigt, die im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht wurde. Das Forscherteam war auf einem Schiff von Großbritannien bis zu den Falklandinseln gefahren und hatte wiederholt Wasserproben in bis zu 200 Metern Tiefe des Atlantiks genommen. Die Wissenschaftler analysierten die Proben auf Spuren der drei am häufigsten verwendeten Plastiksorten – Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol. Sie fanden bis zu 7000 Mikroplastikpartikel pro Kubikmeter. die meisten davon so klein, dass sie nicht mit dem bloßen Auge sichtbar sind. Es ist die erste Studie, bei der gewissermaßen ein Querschnitt des Atlantiks von Nord nach Süd auf Mikroplastik untersucht wurde. ADHS kann das Verkehrsunfallrisiko von Erwachsenen erhöhen. ADHS steht für Aufmerksamkeitshyperaktivitätsstörung. Sie gilt als eine der häufigsten psychischen Auffälligkeiten bei Kindern. Allerdings können manche der Symptome auch noch im Erwachsenenalter auftreten. Forschende der Universität von Ottawa haben untersucht, inwieweit sich ADHS auf mögliche Unfallrisiken auswirkt. Ihre Analysen zeigten, Erwachsene, bei denen ADHS in der Kindheit diagnostiziert wurde, hatten ein knapp 1,5-mal höheres Risiko, in Verkehrsunfälle verwickelt zu werden. Bei jenen, die auch im Erwachsenenalter weiterhin ADHS-Symptome zeigten, war das Risiko sogar 1,8-mal so hoch wie bei Erwachsenen ohne ADHS. Die trockenen Bereiche der Tropen dehnen sich aus, und zwar sowohl nach Norden als auch nach Süden. Diesen Trend hatten Klimaforscher schon vor 14 Jahren anhand von Analysen von Satellitendaten festgestellt. Allerdings konnten sie damals nicht erklären, warum die trockenen Tropen nach Süden etwas schneller expandieren. Eine Studie im Journal of Geophysical Research Atmospheres liefert auf diese Frage jetzt eine Antwort. Die Ausdehnung der Tropen wird demnach, wie schon zuvor vermutet, vom Klimawandel angetrieben. Allerdings sollen dafür weniger Veränderungen in der Atmosphäre als der Anstieg der Wassertemperatur im Meer verantwortlich sein. Der stärkere Vorstoß der Tropen auf der Südhemisphäre lasse sich mit der größeren Fläche der Ozeane dort erklären, so die Studienautoren. Das Riechzentrum in unserer Nase ist besonders empfänglich für SARS-CoV-2. Die Zellen in diesem Areal der Nase besitzen auf ihrer Oberfläche sehr viele Rezeptorproteine vom Typ ACE2. Das sind jene, an die das neuartige Coronavirus andockt, um in die Zellen einzudringen. Das berichtet ein Forscherteam aus den USA im European Respiratory Journal. Die Wissenschaftler untersuchten Gewebeproben aus den Nasen von 23 nicht mit dem Coronavirus infizierten Patienten. Dabei stellten sie in den Riechsinneszellen deutlich höhere Konzentrationen von ACE2 fest als in anderen Epithelzellen entlang der Atemwege. Der Fund könnte erklären, warum gerade der Verlust des Geruchssinns ein häufiges Symptom von Covid-19 ist. Die Viren vom Typ SARS-CoV-2 legen die Riechzellen lahm. Die Studie liefert auch Hinweise auf mögliche Therapieansätze, indem beispielsweise antivirale Wirkstoffe direkt in die Nase gegeben werden. Dafür sind aber noch weitere Forschungsarbeiten nötig.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen von Lucian Haas. Unser täglicher Blick in die Sterne handelt heute nicht von Schweinen im Weltall, sondern von Hunden, von Pfeilchen und von Eichhörnchen, vielleicht besser bekannt als Belka und Strelka.
Sternzeit, 19. August. Belka und Strelka, die Hundeastronauten. Das berühmteste Tier der Raumfahrtgeschichte ist Laika. Sie war an Bord von Sputnik 2, dem zweiten Satelliten überhaupt, der in die Erdumlaufbahn geschossen wurde. Es war ein trauriger Einsatz. Wenige Stunden nach dem Start starb Laika wegen der Überhitzung der Raumkapsel. Besser erging es ihren Kolleginnen Belka und Strelka, die heute vor 60 Jahren mit Sputnik 5 ins All gestartet sind. Es waren die ersten Hunde, die einen Raumflug überlebt haben und wieder gesund gelandet sind. 15 Mal haben die beiden die Erde umrundet. Dabei waren sie nicht allein. In der Kapsel waren auch Mäuse, Ratten, Fliegen und ein paar Pflanzen. Während des Fluges zeichnete eine Filmkamera das Verhalten von Belka und Strelka auf. Einige Zeit nach dem Flug bekam Strelka 6 Welpen. Eine Hündin dieses Wurfs schenkte Nikita Khrushchev 1961 Caroline Kennedy, der Tochter des US-Präsidenten. Die sowjetische Hündin paarte sich mit dem Kennedy-Hund Charlie. Die 4 Nachkommen dieser besonderen Affäre soll John F. Kennedy im Scherz als Pupniks bezeichnet haben, eine Mischung des englischen Wortes Puppy für Welpe und Sputnik. Anders als für Laika hatte der Raumflug für Belka und Strelka also gleich mehrere Happy Ends. Reiner Spaß war der Flug von Sputnik 5 aber nicht. Mit Tieren an Bord wurde getestet, ob in einer Raumkapsel lebensfreundliche Bedingungen herrschen. Die Tests waren erfolgreich. 8 Monate nach Belka und Strelka flog mit Juri Gagarin der erste Mensch ins All, allerdings ohne Hund.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning.